Der Vier-Augen-Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 4 unseres Unter-Vier-Augen-Podcasts. Natürlich wieder mit mir, mit Johannes, der Esel nennt sich zuerst natürlich, und mit
Marius.
Genau, schön, dass du auch wieder dabei bist,
Marius. Gerne doch.
Natürlich, ohne dich geht hier gar nichts, ist ja,
du könntest auch
ist
allein,
ja vollkommen logisch.
Du könntest auch alleine einen Podcast machen, das würdest du hinkriegen.
Sagen wir mal so, die Themen würden mir nicht ausgehen, aber es macht viel mehr Spaß, wenn man zu zweit einen Podcast macht.
Ja. Definitiv.
Genau, was machen wir heute? Was haben wir heute vor? In einigen Tagen startet wieder ein ganz großes Event, was auch im Fernsehen natürlich eine riesige Rolle spielen wird, nämlich die Fußball-Europameisterschaft. Und wir haben uns gedacht, beschäftigen wir uns doch mal mit Sport, mit Fußball im TV und stellen mal die Frage, macht Geld doch glücklich? Das soll also so ein bisschen der Titel hier unseres Podcasts sein. Wir wollen einfach ein bisschen mal unsere Erfahrungen austauschen, die wir mit Sport, mit Fußball im Fernsehen gemacht haben und vielleicht auch so unsere eigenen Sporterfahrungen. Gucken wir mal, wo wir heute noch dazu kommen, Marius. Ne?
Genau.
Fangen wir doch mal direkt an. Wie bist du zum Sport im TV gekommen? Guckst du das schon immer? Guckst du das, seit du ganz klein bist? Oder wann hast du angefangen, wirklich Sport, insbesondere Fußball ist es ja bei dir, im Fernsehen anzuschauen?
Also Fußball im Sinne von Länderspielen der deutschen Nationalmannschaft habe ich als Kind eigentlich schon lange geguckt. Ich kann mich jetzt gar nicht erinnern an ein erstes Spiel, aber so richtig den Vereinsfußball zu verfolgen, das ging erst so 1996 los, als ich 15 war. Und da habe ich damals natürlich auch sehr viel mitgenommen, weil als Schüler hat man ja Zeit und ich muss natürlich auch erstmal kapieren, wie das alles funktioniert, wie läuft das so, was gibt's für Wettbewerbe, wie funktionieren die und so weiter und so fort. Und das war natürlich die Zeit, die Schulzeit, und auch dann später noch habe ich dann natürlich sehr viel geguckt, sehr viele Spiele. Und aber immer nur das, was im freien Fernsehen empfangbar war, beziehungsweise eine Zeit lang bin ich dann auch immer in meinem Heimatdorf ins Sportheim und habe dann dort die Spiele, die damals eben noch bei Premiere, die Älteren erinnern sich, live übertragen wurden, dann quasi ganz klassisch in der Kneipe, im Sportheim mitverfolgt.
Jetzt muss ich aber gleich mal nachfragen, mal sogar ganz kurz als Gedanke vom TV weg, weil du gerade Sportheim erwähnt hast. Das waren dann natürlich Spiele auf dem Fernsehgerät. Hast du auch Live-Fußball geguckt?
Du meinst im Stadion?
Also richtig dem Spiel zugeguckt, in dem sind Stadion gegangen, Sportverein im Nachbardorf, Fußball angeguckt oder gar nicht?
Das vereinzelt auch. Also natürlich, wir haben Dorfverein, da war ich zum Beispiel. Ich glaube, letztes Jahr war ich da das letzte Mal. Also, und live in einem richtigen professionellen Bundesliga-Stadion war ich, lass mich nachdenken, dreimal. Das letzte Mal ist aber 25 Jahre her. Das finde ich jetzt auch aktuell jetzt nicht mehr so spannend. Ich sehe auf Entfernung auch nicht so gut. Deswegen ist es da auch nicht so attraktiv für mich. Da müsste ich dann wahrscheinlich die ganze Zeit mit einem Fernglas da irgendwie. Und ich weiß, damals, Ende der 90er, im Olympiastadion in München, da hast du ja sowieso ein Fernglas gebraucht, weil erstens mal warst du
das
relativ
weit oben. Das ist richtig. Also das war auch mein letzter Stadionbesuch in diesem Olympiastadion. Das müsste 2004 gewesen sein. Also auch eine ganze Ecke schon her, dass ich wirklich so ein großes Fußballspiel, das war damals ein Bundesligaspiel, dass ich sowas wirklich live gesehen habe. Also ich habe mir auch Spiele angeguckt von Dorfvereinen und Co. Ich war ja auch mal eine Zeit in einem Vorort von Bamberg gewohnt, der damals Bayernliga gespielt hat. Also da konnte man dann auch relativ guten Fußball direkt bei sich im Ort anschauen. Das hat schon auch Spaß gemacht. Aber dass ich wirklich jetzt aktiv da an der Seitenlinie quasi ein Spiel verfolgt hätte, das ist schon wirklich lange her. Also ich kann mich aber, weil du mit Länderspielen eingestiegen bist, auch erinnern, dass das so bei mir die ersten Fußball im Fernsehen Erfahrungen waren.
Ja.
Und dann eben natürlich zur späteren Zeit, als dann wirklich diese Geschichten mit Europa quasi kamen. Also als es die Champions League dann gab oder den UEFA Cup damals, wo ich glaube, wann waren das, als der FC Bayern den UEFA Cup gewonnen hat?
1995, 96, das war ja, genau da, wo ich gerade angefangen hatte. Ja.
Genau, also das habe ich damals auch verfolgt, das weiß ich noch. Dann auch wirklich gleiche Erfahrung wie bei dir, eigentlich Fußball auch im Fernsehen geguckt, solange das eine Geschichte war, die man frei empfangen konnte und dann eben kein Abo dafür gebraucht hat. Das ist ja heute das große Thema. Das hatten wir auch schon mal an dieser Stelle mit Streaming und den Kosten, die da auf einen zukommen können. Wenn man sagt, ich möchte jetzt da wirklich jedes Fußballspiel anschauen. Ich habe ein Amazon Prime-Abo, da kommt ab und an mal ein Champions League-Spiel,
genau,
das gucke ich mir dann auch gern mal an.
Ich auch.
Da habe ich nichts dagegen, das nimmt man dann natürlich mit. Aber jetzt extra dafür was Neues zu abonnieren, das habe ich bisher nicht gemacht. Und man hat ja dann immer doch noch so ein bisschen die Möglichkeit, wenn doch mal eine deutsche Mannschaft wirklich bis ins Finale kommt, wie es ja jetzt erst vor kurzem mit Dortmund war, dann kommt sowas doch tatsächlich plötzlich wieder im frei empfangbaren Fernsehen. Ist ja auch schön.
Ich glaube, das Champions-League-Finale kommt immer im frei empfangbaren Fernsehen.
Da bin ich draußen. Also,
doch.
Ich kenne nur diese Geschichte immer mit den Diskussionen, wenn es quasi eine Art Relevanz hat. Das ist ja auch bei gewissen Länderspielen so, die dann auf jeden Fall frei empfangbar kommen müssen. Also kann sein, dass es da irgendeine Regelung gibt, da bin ich jetzt überfragt. Aber das fällt dann schon immer auf, dass dann das wirklich Wichtige, kann man sich dann doch mal angucken.
Ja, genau.
Also da waren unsere Erfahrungen auf jeden Fall, wie wir zum Fußball so im Fernsehen gekommen sind, wirklich ja sehr, sehr ähnlich. Kann man auf jeden Fall mal festhalten. Jetzt kommt als nächstes, ich habe es am Anfang angekündigt, mit der Fußball-Europameisterschaft wieder ein großes Turnier. Hast dich schon vorbereitet, die Spieltermine in Kalender eingetragen oder sagst du, nö, ich lasse das einfach mal auf mich zukommen?
Nee, ich habe das habe ich früher gemacht, eben in der erwähnten Zeit, späte 90er, frühe 2000er. Aber mittlerweile, kannst du ja alles im Internet schnell nachschauen. Ich weiß, wann das erste Spiel ist und dann gucke ich halt mal, wann Spiele sind, wann ich nicht auf der Arbeit vielleicht bin, weil das ist ja teilweise wohl auch tagsüber, wenn ich vielleicht auf der Arbeit bin. Und dann werde ich da je nach Lust und Laune Spiele gucken. Die Spiele der Deutschen werde ich auf jeden Fall alle gucken, wenn ich da jetzt nicht gerade irgendwie entweder auf der Arbeit oder irgendwie anderweitig verplant bin. Ja. Und aber das ist jetzt nicht mehr so. Also ich tue mich grundsätzlich über Fußball sehr informieren. Da gibt es eine besondere Webseite, die ich jetzt aus Datenschutzgründen nicht nennen werde. Das ist die Webseite des größten deutschen Sportmagazins, würde ich jetzt mal behaupten. Und da tue ich mich regelmäßig fast täglich über Fußball, in allen möglichen Bereichen, Bundesliga, zweite Bundesliga, internationale Ligen, die internationalen Wettbewerbe und eben auch Europameisterschaften, Weltmeisterschaften informieren und teilweise dort auch Berichte lesen, Zusammenfassungen anschauen und so weiter und so fort.
Ja, ich bin eigentlich auch bei gerade Fußball immer relativ up to date. Ich habe mir vor ein paar Jahren, aber das kann auch schon 5, 6 Jahre her sein, mal auf dem Smartphone, das war eher so eine Zufallsentdeckung, die App FlashScore installiert und das ist ja so eine Ticker-Geschichte, wo du dann quasi dir die Spiele raussuchst, setzt ein Sternchen dran, dass du über die benachrichtigt wirst, wenn da irgendwas passiert und dann kriegst du ja eine Info, wenn ein Tor fällt, wenn das Spiel aus ist, wie auch immer. Und seitdem bin ich dann bei gewissen Sachen auch immer relativ nah dran. Also das liegt auch ein bisschen an der Geschichte, dass ich oft, wenn gewisse Spiele kommen, auch zum Beispiel Champions League Spiele oder so, dass ich da oft abends noch unterwegs bin, auf irgendeinem Termin, in irgendeiner Stadtratssitzung drin sitze, wie auch immer. Und da will man natürlich aber schon mitkriegen, was passiert da jetzt. Und ich muss ehrlich sagen, also mit diesen Ticker-Geschichten, da ist auch wahrscheinlich ein von der KI erstellter Kommentar dann mit dabei, den du immer so mitlesen kannst. Und finde ich eigentlich ganz schön, weil man doch irgendwie das Gefühl hat, ja, ich bin wirklich live dabei.
Ja, das habe ich auch. Also ich war jetzt am Wochenende unterwegs und habe dann quasi von dem Champions-League-Finale am Samstag nur die letzte halbe Stunde mitbekommen. Und den anderen Teil war ich im Zug gesessen. Es gibt jetzt anscheinend in Regionalzügen auch doch WLAN. Habe ich das dann übers Handy verfolgt. Und von daher, man muss jetzt auch nicht mehr mal jedes Spiel gesehen haben. Also es musste ich noch nie, aber irgendwie ist das auch eine schöne Sache. Man kann informiert bleiben und vielleicht kann man dann im Fernsehen oder online irgendwie eine Zusammenfassung hinterher schauen, weil es reicht ja, wenn man sich da pro Spiel 3 bis 5 Minuten die Highlights anschaut.
Ja, mit Sicherheit, ja. Gut, die EM natürlich ist jetzt wieder so ein typisches Live-Event, wo man natürlich ganz viele Spiele auch im Fernsehen anschauen kann. Ganz emotional gefragt, Marius, freust du dich auf die EM?
Ja, schon. Was jetzt auch daran liegt, dass jetzt die deutsche Nationalmannschaft in den letzten Spielen, also in den letzten beiden Spielen, eine massive Steigerung gezeigt hat, viel besser gespielt hat. Vorher hätte ich gedacht, die fliegen vielleicht nicht in der Vorrunde raus, aber im Achtelfinale. Und jetzt sage ich mir, okay, vielleicht werden sie nicht Europameister, aber wenn es gut läuft und sie gut spielen und alles aus sich rausholen, dann kann da schon ein gutes Ergebnis dabei rauskommen.
Ja, also die Meinung habe ich auch. Es hat sich ein bisschen was wieder zum Positiven entwickelt und getan. Also ich freue mich schon auch in gewisser Weise jetzt drauf, dass das Turnier wieder stattfindet. Ich werde nicht alle Spiele da verfolgen, wie ich es früher vielleicht mal gemacht habe, wo ich mir lückenlos bei so einem Turnier, glaube ich, wirklich die Spiele alle angeschaut habe, von der kleinsten bis zur größten Mannschaft. Aber so die wichtigsten Sachen auch, nicht nur die deutschen Spiele, werde ich mir wahrscheinlich, wenn ich die Zeit finde, dann doch angucken oder zumindest nebenher laufen lassen, dass man so ein bisschen ein Auge drauf hat und vielleicht noch eine andere Kleinigkeit nebenher erledigen kann oder so. Aber auf jeden Fall reinschauen.
Ja, ich habe jetzt natürlich auch nicht mehr die Euphorie aus meiner Teenagerzeit oder als ich in den 20ern war, auch nicht. Und von daher ist das auch immer sowas, was du gerade angedeutet hast, habe ich, glaube ich, in der letzten Folge schon mal erwähnt, dass ich Fußball spiele, wenn die live im Fernsehen kommen, dass ich die oft nebenher schaue und dann irgendwas schreibe oder, keine Ahnung, was aufräume, was man halt so nebenbei machen kann.
Ja, jetzt nochmal vom Nationalmannschaftsfußball auch gedanklich zumindest ein bisschen weg, mal rüber nochmal zu Champions League und Bundesliga und was es so gibt. Ich habe ja am Anfang unsere Idee, unseren Titel für die Podcast-Folge erwähnt, nämlich Fußball im TV macht Geld doch glücklich, war so ein bisschen die Frage, die wir uns stellen, weil es gibt ja da durchaus verschiedene Ansichten. Also ich bin auch in vielen Bereichen so ein bisschen zwiegespalten. Ich muss in gewisser Weise sagen, vieles am Fußball hat mir früher ein bisschen mehr Spaß gemacht, als es das heute macht. Auf der anderen Seite ist es natürlich dann auch wieder schön zu sehen, dass es im Fußball, gerade im Vereinsfußball, Entwicklungen gibt, dass deutsche Mannschaften plötzlich so einigermaßen wieder mit irgendwelchen Mannschaften aus England oder Spanien dann doch mithalten können, ja, dass das doch wieder funktioniert, dass man irgendwie konkurrenzfähig ist. Also man ist so ein bisschen geteilter Meinung ganz oft bei der Geschichte. Ich will es dir mal an einem jetzt Nationalmannschaftsbeispiel nochmal verdeutlichen, was ich genau meine. An sich, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, sitze ich vorm Fernseher und mich interessiert jetzt, wie die Fußball spielen. Das ist ja eigentlich auch der Grund, warum ich das gucke. Ob dieses Ding jetzt von irgendwelchen Marketingmenschen nicht mehr deutsche Nationalmannschaft, sondern die Mannschaft heißt oder wie auch immer, interessiert mich eigentlich einen feuchten Kehricht. Ja? Da bin ich komplett draußen. Also das sind die Geschichten, wo ich mir sage, nö, macht euer Zeug, aber ich interessiere mich eben für das, was die da auf dem Platz tun. Jetzt ist natürlich die Frage, ist dieses andere Zeug nicht nötig, damit die auf dem Platz das tun können, was sie tun? Bedingt sich ja auch irgendwie wieder, oder?
Ja, das ist so eine Sache. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ein interessanter Gedanke. Den habe ich jetzt gerade noch nicht so, hätte ich jetzt gerade nicht so gehabt, sondern habe halt, ja, im Endeffekt genau darum geht es. Wer hat es gesagt? Sepp Herberger, wichtig ist auf dem Platz.
Genau.
Und darum geht es eigentlich auch. Und da kann eben so ein Spiel von hochbezahlten, sehr guten Fußballern kann ganz toll sein und es kann auch furchtbar langweilig sein, wenn sich zwei Mannschaften neutralisieren oder so.
Ja, das definitiv. Ja. Aber man hat ja mal wieder, beim Champions League-Finale, was jetzt eben gerade war, hat man ja auch wieder die Geschichte gesehen. Du hattest eine Mannschaft mit Dortmund, die zwar gute Spieler hat, die aber jetzt nicht dermaßen hochkarätig besetzt ist wie der Gegner Madrid in dem Fall. Aber es hat an sich ganz gut funktioniert. Das Problem war nur, sobald, und das hat man beim Spiel von Madrid gegen die Bayern ja auch gesehen vorher, sobald irgendwie diese Mannschaft einmal dieses eine Tor macht, gehen die ab wie ein Zäpfchen. Also ab dem Moment platzt bei denen total der Knoten und ab dem Moment sieht man dann auch, was da für eine Qualität dahinter steckt.
Genau.
Die vorher manchmal gar nicht gezeigt haben, aber die dann doch da ist. Und die kann aber natürlich, und das ist eben das, was ich ein bisschen auch mit geteilte Meinung meinte, die kann natürlich aber nur da sein, wenn für so eine Mannschaft eine gewisse finanzielle Basis da ist.
Natürlich, aber es ist ja auch immer so, du kannst dir da irgendwie, was weiß ich, das ist ja so ein bisschen das, wo, sag jetzt mal, Paris Saint-Germain in den letzten Jahren in der Champions League immer wieder scheitert, auch wenn die mittlerweile eine eingespielte Mannschaft haben und so weiter. Du kannst dir, was weiß ich, 15, 20 super Weltklasse-Spieler für ganz, ganz viel Geld zusammenkaufen, aber es gibt keine Garantie, dass die dann auch wirklich als Mannschaft gut oder annähernd perfekt funktionieren. Und wie heißt weitere, ich muss heute hier das Phrasenschwein bedienen, wie hat mal jemand gesagt, Geld schießt keine Tore. Also es ist keine Garantie. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich hoch, dass wenn du jetzt ein paar sehr hochkarätige Weltklasse-Spieler einkaufst und die gut in Form sind und das halbwegs harmoniert, dass das natürlich sehr gut funktioniert. Aber es gibt keine Garantie. Es gibt, glaube ich, unzählige Beispiele dafür, dass eben da das nicht läuft. Jetzt haben wir zum Beispiel, die letzten Jahre habe ich auch ein bisschen verfolgt, FC Chelsea, die sind jetzt, glaube ich, diese Saison jetzt mit Mühe und Not irgendwie Sechster geworden und die zwei Jahre vorher sind sie, glaube ich, irgendwie wirklich nur so im Mittelfeld, obwohl die irgendwie massiv Geld in ihren Kader investiert hatten, teilweise noch ja vor Corona durch ihren russischen Oligarchen, der dann im Zuge des Ukraine-Kriegs gesagt hat, ich verkaufe das, verkauf meinen Club und hat es dann, glaube ich, an amerikanische Großunternehmer verkauft. Also das ist ein klassisches Beispiel, dass es eben nicht funktioniert. Oder Manchester United hat auch viel investiert und die sind, glaube ich, auch nicht unter die ersten drei oder vier gekommen. Also ja, ist keine Garantie.
Ganz logisch. Wie ist denn so dein Gedanke dazu, zu dem, was ich vorhin meinte? Also sinngemäß, ist der Fußball heute noch der Fußball von früher oder hat sich da einfach aufgrund der Finanzen, des Geldes so viel verändert, dass es eigentlich mittlerweile einfach Big Business ist?
Na, ja, das ist es leider. Also das wirklich ist wirklich so. Ich meine, vor knapp 30 Jahren haben die Fußballspieler auch schon so ordentlich verdient. Da gab es auch schon Fußballmillionäre. Aber die Dimensionen sind einfach ziemlich durch die Decke gegangen und das ist eigentlich ein ziemlicher Irrsinn, muss ich jetzt mittlerweile sagen. Bestes Beispiel ist nächste Saison die Champions League mit 40 Mannschaften. Da spielen dann aus den Top-Ligen teilweise 5 Mannschaften und das heißt trotzdem Champions League, obwohl dann nur ein geringer Anteil der teilnehmenden Mannschaften wirklich die Meister ihres Landes sind. Und das finde ich zum Beispiel eine falsche Entwicklung. Ich hätte es gab zwischendurch ja auch mal eine Champions League mit Meister und Vizemeister aus den Top-Ligen. Und dass sich da manche dann irgendwie noch qualifizieren können und so weiter. Das fand ich zum Beispiel eine gute Sache, einen guten Mittelweg. Und Mittelweg ist, glaube ich, auch das, wie ich das handhaben würde. Also man müsste so einen Mittelweg zwischen sportlicher Qualität und eben finanzieller, sag jetzt mal, Stabilität müsste man finden. Weil es ist irgendwie alles nur noch ein Business. Ich meine, du kannst dich vielleicht erinnern, früher war auf den Trikots quasi der Hauptsponsor groß in der Mitte, dann noch der Ausrüster so ein bisschen kleiner auf der Brust und mehr Sponsoren gab es auf dem Trikot nicht. Und jetzt ist der teilweise an den Ärmeln und ich weiß nicht, teilweise noch auf der Rückseite. Also es ist alles gefühlt zugekleistert. Und das sieht man ja zum Beispiel auch in Spanien oder in England. Die haben ja 10 Spiele pro Spieltag, weil die 20 Mannschaften haben. Die sind teilweise zu 10 verschiedenen Anstoßzeiten. Und das ist auch so ein Unding. Und bei uns ist es natürlich auch ein bisschen schade. So vor 25, 30 Jahren war das, glaube ich, noch so. Da waren 6 Spiele in der Bundesliga am Samstagnachmittag. Und dann war vielleicht manchmal noch eins am Freitagabend schon und dann zwei am Sonntag. Und jetzt ist es ja so, du hast Freitagabend ein Spiel, dann hast du Samstagnachmittag 4 oder 5 Spiele, dann hast du Samstagabend noch das Topspiel, das dann eben erst zu später Stunde dann zusammengefasst wird im aktuellen Sportstudio und dann hast du Sonntag 2 oder teilweise sogar 3 Spiele und das ist auch so ein Unding. Ich aus meiner persönlichen Sicht, ich möchte mich nicht das ganze Wochenende mit Fußball befassen. Ich möchte am Samstagabend die Sportschau gucken und das soll es dann einigermaßen gewesen sein. Das ist jetzt so meine ganz persönliche Sichtweise. Warum muss man da jetzt irgendwie... Und das ist halt wegen den TV-Geldern, weil die TV-Gelder das Wichtigste im Fußball mittlerweile sind. Nicht mehr die Zuschauereinnahmen, sondern die TV-Gelder. Und damit eben die Bundesliga attraktiv für den Fluss der TV-Gelder bleiben kann, muss sie eben da Kompromisse machen. Und das ist dann eben so eine Zersplitterung des Spieltages. So sehe ich das.
Ja, da kam ein interessantes Stichwort von dir, nämlich die Sportschau. Das dürfte ja wahrscheinlich eine Sendung sein, mit der du auch dann in gewisser Weise vielleicht nicht aufgewachsen, aber älter geworden bist, genauso wie ich auch. Ich kenne die Sendung, ich kenne den Begriff schon irgendwie immer. Das war damals schon eine komische Geschichte, als dann die Sportgeschichten zu Sat.1 war es damals, mit RAN gewechselt sind und so diese typische Sportschau in dem Sinn mit Fußball am Samstagabend gar nicht mehr gab. Natürlich gibt es die jetzt wieder. Die Frage ist aber natürlich immer, kann es nicht irgendwann wirklich passieren, dass die mal rausverhandelt wird? Dass es also dieses Ding so als Zusammenfassung gar nicht mehr am gleichen Tag gibt, sondern vielleicht gar nicht oder erst am nächsten Tag?
Das kann, ist möglich. Das kann natürlich sein. Also als ich damals angefangen habe, mich dafür Vereinsfußball zu interessieren, da war ja schon, gab es ja schon das bei Sat.1 und da habe ich das bei Sat.1 geguckt und da war das halt immer so ein bisschen, ja, da kam halt immer ein bisschen zwischendurch Werbung, es war mal ein bisschen nervig, aber damals war ich das eher noch gewöhnt. Wir hatten es ja auch schon zum Thema Streaming, dass wir da keine Werbung wollen, weil wir das ja deswegen ja auch unter anderem streamen und nicht mehr weniger lineares Fernsehen schauen. Und das kann natürlich auch passieren, dass dann, oder dass es dann vielleicht, was weiß ich, nur noch online Zusammenfassungen geben wird. Das sind alles so Sachen, die Entwicklungen, die kommen können.
Ja, es gibt ja andere Sportarten, wo das im Endeffekt auch schon gang und gäbe ist. Also wenn ich an die Entwicklung denke, die zum Beispiel die Formel 1 genommen hat, die du vor, keine Ahnung, 10 Jahren komplett frei empfangbar bei RTL, inklusiv dann den Zusammenfassungen am nächsten Tag nochmal das Rennen wiederholt, wie auch immer, alles gesehen hast. Und jetzt mittlerweile, gut, in der Saison hat sich es, glaube ich, wieder ein bisschen geändert und es gibt wieder ein paar Rennen, die übertragen werden bei RTL. Aber an sich findet da alles irgendwie im Streaming-Bereich statt und auch die Zusammenfassungen natürlich. Die kannst du dann halt mit Werbung bei YouTube angucken. Ja.
Genau, ja. Ist ganz interessant, die Website, wo ich vorhin angedeutet habe, da ist es so, da kann ich mir Ausschnitte von Spielen aus der spanischen Liga anschauen, aber keine Bundesligaspiele, Bundesligaspielzusammenfassungen. Ich finde es auch wiederum schön und natürlich finanziert sich das durch Werbung über die Webseite dort dann. Und das ist dann eben die Frage, wenn du jetzt sagst, du guckst jetzt so einen 5-Minuten-Clip an, dann musst du jetzt nicht unbedingt immer den Fernseher anmachen, so kannst du vielleicht auch mal irgendwie am Rechner oder am Tablet oder so mal schnell das anschauen.
Ja. Ne, unsere Frage ist ja so ein bisschen, macht Geld doch glücklich? Ich will noch einen Aspekt ein bisschen mit dazu bringen. Und zwar das Zentrum immer, wenn es um Sport im Fernsehen geht, vielleicht neben so Geschichten wie Wintersport, was sehr prominent immer im Fernsehen ist. Aber der Hauptaugenmerk ist eben Fußball. Wenn man von Sport im Fernsehen redet, an die Sportschau als Begriff denkt, es ist eigentlich Fußball. Vor allem natürlich Männerfußball. Ja. Das kommt auch noch dazu. Wir müssen das ja noch ein bisschen einschränken. Ja. Jetzt stellt sich schon die Frage, was muss passieren, damit auch andere Sportarten oder damit vielleicht auch der Frauenfußball in eine Position kommt, wie es im Endeffekt beim Männerfußball ja schon seit vielen Jahren ist. Und dazu eine Geschichte, können wir ein kleines Quiz veranstalten. Du weißt mit Sicherheit, wer in der Bundesliga der aktuelle Rekordtransfer ist.
In der Fußball-Bundesliga? Bei den Männern?
Genau, der teuerste Einkauf in der Bundesliga der Männer, genau.
Das ist aktuell oder generell oder?
Nee, also dieser Rekord ist erst in der letzten Saison in Sachen Transfersumme
aufgestellt worden. Ja, das müsste Harry Kane sein, oder?
Genau, das ist Harry Kane mit 95 Millionen Euro Ablösesumme. Und jetzt wechselt zur nächsten Saison im Frauenfußball, auch Bundesliga, eine der besten deutschen Nationalspielerinnen von Wolfsburg zum FC Bayern München. Mhm. Nämlich Lena Oberdorf, die ist erst Anfang 20. Was meinst du, was da die Ablösesumme beträgt?
Wahrscheinlich so...
Und es ist ein neuer Rekord übrigens.
Ja, zwischen 5 und 10 Millionen.
In die Richtung hätte ich auch gedacht. Das war nämlich gerade erst in einer Quiz-Sendung, die ich geguckt habe, die Frage. Halte ich fest, es sind 400.000 Euro.
Oh weh.
Also wir reden in vollkommen anderen Dimensionen. Selbst wenn mittlerweile dieser Frauenfußball auch im Fernsehen kommt, wenn es auch Spielerinnen gibt, die das wirklich hauptberuflich machen und nicht mehr nebenher arbeiten, wie es eigentlich ja die Regel oft war und auch noch ist. Aber wir sind in ganz anderen Dimensionen. Also was müsste passieren, damit andere Sportarten oder vielleicht auch der Frauenfußball mal auf ein ähnliches oder zumindest ja höheres Niveau kommen als jetzt?
Ja, also da sehe ich dann das Fernsehen ein bisschen in der Pflicht, das auch vor allem dann das öffentlich-rechtliche Fernsehen, dann einfach zu sagen, der Frauenfußball oder andere Sportarten wird einfach mehr übertragen, wird mehr ins Blickfeld gerückt. Man müsste jetzt genauso, wie man jetzt die in der Sportschau die Zusammenfassung der Männerbundesliga in der ARD zeigt, müsste man am gleichen Abend vorher oder abwechselnd hin und her die Zusammenfassungen der Spiele der Frauenbundesliga zeigen.
Und einfach zusammenführen, ja, was zusammengehört,
genau,
sozusagen.
Genau, ja. Völlig richtig. Ich nehme mich da auch nicht aus. Ich gebe ehrlich zu, ich gucke selten Frauenfußball. Ich kann aber auch gar nicht sagen, warum. Das ist...
Also ich habe es in letzter Zeit ein bisschen mehr mitverfolgt. Das hat eigentlich angefangen vor 2 Jahren. Das ist eine gute Frage, ob das jetzt Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft war. Aber auf jeden Fall, da habe ich einige Spiele der Frauennationalmannschaft gesehen. Die waren da auch damals richtig gut drauf. Und dann ging es ja jetzt ein bisschen abwärts, in Anführungszeichen, lief nicht mehr so gut, mittlerweile läuft es wieder besser. Aber also dieses Argument, was man ganz oft hört, Frauenfußball wäre kein Fußball, das hörst du immer noch so böse, ja, das trifft in keinster Weise mehr zu. Also das macht schon auch wirklich Spaß, dazu zu gucken. Und in vielen Bereichen nimmst du da qualitativ nicht die großartigen Unterschiede wahr. Also es ist natürlich schon so, das gehen wir nochmal zur Champions League zurück mit Madrid zuletzt oder so, dass das natürlich Mannschaften sind, die aus so viel Geld oder mit so viel Geld zusammengekauft sind, dass da so viel drin steckt. Das kannst du natürlich jetzt nicht mit einer Bundesliga Frauenfußballmannschaft vergleichen. Aber das wäre das Gleiche, du kannst auch Real Madrid nicht mit dem ersten FC Köln vergleichen. Ja, also wäre wieder das gleiche Bild. Im Endeffekt ist es dann doch wirklich so, dass das Geld auch im Frauenfußball entscheidet. Warum würde sonst die vorhin gerade erwähnte Lena Oberdorf von Wolfsburg zu Bayern wechseln? Natürlich wechselt die zu Bayern, weil sie da jetzt mehr Geld verdient und weil Bayern jetzt gerade Meister geworden ist und weil sie da einfach die Perspektive sieht, vielleicht um sich auch da weiterzuentwickeln. Ich habe mich eben nach der Quiz-Sendung, die ich da gesehen habe, wo es um diese Ablösesumme ging, habe ich mich ein bisschen informiert. Die hat zum Beispiel auch ihr Studium wirklich aufgegeben. Die sagt, ich mache das jetzt hauptberuflich, das ist jetzt mein Ding. Und natürlich muss ich dann gucken, dass ich in der Zeit, wo ich auch aktiv bin, ordentlich Geld verdiene.
Natürlich,
damit. Das gilt ja bei den Männern ganz genauso.
Genau, also ich meine,
du weißt, die Zeit ist endlich.
Genau, also sagen wir mal, du wirst jetzt mit 18, 20 entdeckt, kriegst deinen ersten gut dotierten Vertrag und dann, wenn es gut läuft, kannst du so bis 35, also so grob gut 15 Jahre spielen und wenn es richtig gut läuft, vielleicht länger, zum Beispiel, wenn du jetzt irgendwie Torwart bist oder so, aber meistens ist es so, nach 15 Jahren bei den Männern Schluss und bei den Frauen hast du ja noch die Sache, wenn die Frauen Kinder bekommen können, machen die dann hinterher weiter oder machen sie nicht weiter? Und da musst du auch einfach Strukturen schaffen, die es den Frauen erlauben, wie im Berufsleben generell auch, nach dem Kind nach einer gewissen Zeit wieder einsteigen zu können, den Wiedereinstieg zu erleichtern. Das ist dann das allgemeine Thema Gleichberechtigung, wo wir uns wahrscheinlich Trilliarden Jahre zu diskutieren drüber könnten oder drüber sprechen können, dass das sich was tun
könnten
muss.
Könnten wir, ja. Ja. Und, ja, aber das fand ich eben ganz interessant, das mal so ein bisschen miteinander zu vergleichen. Und deswegen, also ich, um die Frage, die wir uns ja hier stellen, zu beantworten, ich glaube schon, dass Geld in dem Sinne da glücklich macht. Ob es jetzt uns als den Zuschauer im Endeffekt immer hundertprozentig glücklich macht, ist eine ganz andere Geschichte. Aber die Entwicklung, die gerade der Fußball genommen hat, die muss man nicht unbedingt mögen. Also ich kann viele verstehen, die sagen, nee, gehe ich nicht mehr mit, unterstütze ich nicht mehr, bin ich komplett draußen. Kann ich vollkommen verstehen. Soweit würde ich jetzt nicht gehen wollen, aber ich bin ein bisschen, nennen wir es, umsichtiger geworden. Also ich gucke ein bisschen mehr, suche mir die Sachen eben aus. Wie ich vorhin auch gesagt habe, schaue nicht mehr jedes Spiel an, was ich vielleicht anschauen könnte, sondern pick mir einfach das raus, was ich sage, was mich interessiert und wo ich dann sage, ja, da könnte ich jetzt vielleicht ein gutes Fußballspiel sehen, was mir einfach Spaß macht. Und es hat nichts mehr mit, ich bin der große Fan von XY zu tun und ich muss das jetzt unbedingt gucken, weil Mannschaft XY spielt.
Ja, das ist bei mir genauso, dass ich da generell auch gelassener bin, dass ich jetzt auch im Endeffekt, wenn ich jetzt wenn man fragen würde, welche Mannschaft magst du denn, dann könnte ich dir locker jetzt irgendwie 4, 5 Mannschaften aus der Bundesliga nennen, weil die teilweise auch einfach so, auch teilweise so kurzfristig Mannschaften, die gerade gut spielen oder so. Aber jetzt nochmal kurz zum Frauenfußball. In Amerika, also in den USA ist es ja interessanterweise so, da ist kriegt der Frauenfußball mehr Aufmerksamkeit und ist, glaube ich, finanziell steht der, oder zumindest von der Aufmerksamkeit, von der medialen her, steht er besser da als der Männerfußball. Also natürlich ist es in den USA mit Männerfußball auch schon besser geworden, dadurch, dass jetzt eben da auch große Namen dann da in die MLS gewechselt sind. Aber der Frauenfußball hat sich da schneller entwickelt und hat da einen höheren Stellenwert und ist, soweit ich weiß, dort auch im Frauensport die Sportart Nummer 1 und nicht eben Basketball oder Eishockey oder American Football. Aber ja, wie du sagst.
Also das glaube ich durchaus, ja. Also die USA und Frauenfußball, die waren ja auch schon recht erfolgreich. Ja. Das hat da, glaube ich, ein bisschen einen anderen Stellenwert als bei uns. Wobei ich auch glaube, dass sich da ein bisschen was am Tun gerade ist bei uns. Mhm. Ja.
Aber jetzt nochmal generell, Geld macht Geld glücklich. Also du kannst mit Geld, mit sinnvoll investiertem Geld, das auch in Strukturen und so weiter investiert wird und in Maßen kannst du schon Erfolg haben. Aber diese Entwicklung, die es die letzten 20, 25 Jahre genommen hat und jetzt nochmal verstärkt nimmt, dass das jetzt alles, die Spieler immer mehr Geld verdienen und das alles, die Geldbeträge im Umlauf immer astronomischer werden, das kann einfach auf Dauer nicht gut gehen. Es gibt irgendwann mal einen Knall und dann ist es wie ein Crash an der Börse und dann werden vielleicht einige Vereine pleite gehen oder so.
Das könnte irgendwann passieren. Also das, sowas ist möglich. Vereine gibt es ja einige, die relativ hoch verschuldet sind. Also bei uns zum Glück nicht so unbedingt, aber gerade wenn man nach England oder Spanien guckt, das ist wohl nicht ohne, was da auf dem Konto im Minusbereich mittlerweile steht. Das glaube ich auch, also dass da vielleicht mal irgendwann so der Knall kommen könnte und dass dann gewisse Systeme zusammenbrechen. Ja.
Ja. Aber jetzt lass mal den Fußball mal ein bisschen Fußball sein. Du hast, glaube ich, noch irgendwas anderes heute mit reinbringen wollen.
Ja, das mache ich gleich noch, aber eins muss ich doch noch zum Abschluss Fußball machen, weil das müssen wir einfach an der Stelle jetzt tun. Wir stehen kurz vor dieser Fußball-EM. Wer wird Europameister, Marius?
Ach du Schande.
Also ich habe mich vorab natürlich ein bisschen informiert, ja? Mhm. Sonst hätte ich die Frage nicht gestellt. Und wenn man momentan so ein bisschen sich die Quoten und so anguckt, was da geht, dann gibt es drei relativ hochgehandelte Favoriten. Zwei der Länder sind heute schon gefallen, nämlich England und wir auf Platz 3. Platz 2 wäre Frankreich nach aktuellen Quoten.
Ja, also ich kann mich da jetzt ehrlich gesagt nicht so genau festlegen. Also ich würde jetzt ein Deutschland ist nicht jetzt nicht unmöglich, aber halte ich jetzt nicht für komplett wahrscheinlich. Also mehr liegt im Bereich des Möglichen, aber da rechne ich jetzt eher nicht mit. Also ich würde auch sagen, England, Frankreich, Spanien, vielleicht noch Italien, die sind, glaube ich, so die größten Favoriten aus meiner Sicht. Aber ich kann jetzt
Ja,
nicht
Portugal
sagen,
ist auch immer nicht zu
ja, aber
unterschätzen.
ich kann jetzt nicht
Aber also,
sagen, die und die Mannschaft wird's auf jeden Fall. Das kann ich jetzt
ich wäre
nicht.
so ein bisschen momentan bei Frankreich, weil ich glaube, die sind schon auf einem Top-Niveau momentan. Und das wäre so mein Tipp, der kein Geheimtipp ist. Geheimtipp hieße jetzt, ich komme mit irgendwas Niederklassigem. Aber ich wäre wahrscheinlich bei Frankreich. Ja.
Ja, aber es ist interessant, dass ja auch im Nationalmannschaftsbereich sind ja die Unterschiede zwischen vermeintlich kleineren Mannschaften zu den großen Mannschaften viel geringer geworden. Und selbst,
Das stimmt.
was weiß ich, ist es jetzt, glaube ich, was ist denn jetzt neu dabei? Das sind jetzt, glaube ich, ein paar Mannschaften da bei Albanien, sehe ich hier, und so weiter. Georgien, das wäre vor 15 Jahren, wäre das undenkbar gewesen, dass Georgien sich für ein Turnier qualifiziert. Also da hat sich viel getan und ja, es wird spannend.
Ich denke auch, also reinschauen, wenn man, denke ich, beide dann
Ja.
auf jeden Fall. Ja, du hast schon so ein bisschen übergeleitet gehabt, dass wir ja hier nicht nur immer ein Hauptthema besprechen, sondern auch noch ein paar andere Sachen weitergeben wollen. Ich habe heute keinen riesig großen Tipp mit dabei, aber so eine kleine Empfehlung, zumindest da mal reinzuschauen, passt zum Thema Fernsehen, bei dem wir ja jetzt auch waren. Ich hatte vor, ja, 25 Jahren, in Klammern, da merkt man erstmal wieder, dass man hier wirklich alt wird, Klammer zu, im Fernsehen eine Sendung, die ziemlich weit vorne auf meiner Favoritenliste stand. Und die Sendung hieß damals Hast du Töne?
Ah
Die
ja.
kam auf Vox und moderiert von Matthias Optenhövel, den man ja auch, sind wir wieder beim Fußball, aus dem Bereich Sport sehr
Ja,
gut kennt.
wir kennen ihn natürlich auch aus seiner Zeit eben Hast du Töne oder noch vorher, als er noch bei Viva war. Also ich kann mich jetzt,
Zum Beispiel,
ich habe letztens
genau.
auch auf Instagram Werbung, mehrfach Werbung für dieses Revival von Hast du Töne eben, das du jetzt gleich ansprechen willst, gesehen.
Richtig. Genau. Also auf jeden Fall, ich war überrascht, dass man es damit wieder versucht und vor allem nachdem es ja im vorletzten Jahr und auch vor 3 Jahren hat es, glaube ich, schon angefangen, eine sehr, sehr ähnliche Sendung auf Sat.1 gab, die hieß Let the Music Play und war im Endeffekt ein sehr, sehr ähnliches Konzept und ist nach anfänglichen ganz guten Quoten, glaube ich, dann aber ziemlich stark abgerutscht und auch abgesetzt worden. Deswegen hat es mich überrascht, dass jetzt 25 Jahre nach der ersten Hast du Töne-Sendung dieses Ding wieder im Fernsehen läuft. Also es ist empfehlenswert, mal reinzuschauen. Ich habe es auch gemacht. Kam die erste Folge in der vergangenen Woche und fand es sehr, sehr interessant. Habe auch ein bisschen Erinnerungen an früher in mir hochgekramt und muss aber eine Geschichte sagen. Und da sind wir bei was, was wir an dieser Stelle auch schon mal angesprochen haben. Bei Serien zum Beispiel machen es die Sender mittlerweile ganz oft so, dass die alle Folgen hintereinander zeigen, so nach dem Motto, guck doch da alles durch. Jetzt war dieses Hast du Töne damals eine halbe Stunde lang. Und jetzt dauert dieses Ding von 20:15 bis fast 23 Uhr.
Ja, das ist
Es ist
natürlich zu
schwierig.
viel,
Also die
ja.
Sendung ist eine nach wie vor gute Idee, es ist ein gutes Konzept. Die Frage ist immer, trägt sich sowas dann über mehr als 2,5 Stunden? Und das ist es, wo ich schon wieder ein bisschen skeptisch werde. Die Quoten von der ersten Sendung waren wohl ganz gut. Jetzt muss man mal gucken, wie es mit der zweiten weitergeht, vielleicht der dritten, vierten, fünften, wie auch immer. Auf jeden Fall, wer sich so ein bisschen für Revivals, für Retro interessiert, gern da mal reingucken, lohnt sich auf jeden Fall und sich dann auch ein bisschen eben diese Meinung zu bilden, ob das für 2,5 Stunden auch wirklich trägt.
Also
Das ist so das, wo ich ein bisschen dran knabber
ich
noch.
kann mich jetzt an dieses Original jetzt auch nur dunkel erinnern und habe jetzt das Revival nicht gesehen, aber ich würde jetzt mal sagen, also Stunde, vielleicht 1,5 Stunden, aber doch bitte keine 2,5 oder länger. Also das ist doch dann wieder so ein bisschen was weiß ich, wie, weil du sagst, es ist eine Quizshow, eine Stunde, so wie Wer wird Millionär in oder sowas, oder andere Quiz-Sendungen, die auf anderen Sendern kommen, eine Stunde reicht doch auch, also.
Ja. Ja, also keine Ahnung, was da wieder die Idee war, das unbedingt so in die Länge zu ziehen. Aber wir werden sehen, wie es sich entwickelt. Im Zweifel wird es wieder mal was für den Fernsehfriedhof, wie er so schön heißt. Und man hat es versucht und ist gescheitert und fragt sich selber, warum.
Also und irgendwann, irgendwann ja kommt es dann als Wiedergänger wieder.
Genau, also das als zumindest kleine Empfehlung von meiner Seite. Dann haben wir ja hier noch unsere Rubrik der Vier-Augen-Augenmerk. Da habe ich auch was, aber du hast auch was und demnach darfst du mal anfangen.
Ja, also wir waren jetzt vorhin bei Fußball-Europameisterschaft. Wir werden jetzt das Fußball davor und das Meisterschaft danach mal durchstreichen und dahinter ein Wahl setzen. Am 9. Juni, am Sonntag, ist Europawahl. Die Europawahl wird ja immer so, wurde immer ein bisschen so als nicht wichtig belächelt und die Wahlbeteiligung war bisher auch immer sehr gering. Es ist aber, es ist grundsätzlich immer wichtig, zur Europawahl zu gehen, dieses Jahr besonders. Die Demokratie steht wirklich auf dem Spiel. Geht wählen, bitte, Leute, auch ihr 16-Jährigen, falls ihr uns hört und noch nicht gewählt habt, geht wählen, geht demokratisch wählen, bitte keine extremistischen Parteien wählen. Ich will ansonsten euch überhaupt keine Vorschriften machen. Wählt eine demokratische Partei. Europa ist wichtig. Und wie wichtig es ist, ich kann auch gleich eine Empfehlung aussprechen, vielleicht kann man das dann auch in den Shownotes verlinken. Es gibt von Joko und Klaas auf YouTube ein Video, teilweise mit KI generiert und mit Befragungen von Experten, was wäre, wenn Europa von heute auf morgen, die Europäische Union von heute auf morgen nicht mehr existieren würde. Was würde dann passieren? Was für gravierende Konsequenzen hätte das? Und schaut euch das einfach mal an und wie gesagt, einfach geht wählen. Wir brauchen die Demokratie weiterhin. Ich möchte auch ich bin in einer Demokratie geboren, ich möchte auch in einer sterben. Genau.
Das ist fast mehr als ein Augenmerk, Marius. Das ist ein Appell, den ich natürlich auch unterstreichen kann, weil es ist wirklich wichtig, bei sowas dabei zu bleiben. Wenn wir schon die Möglichkeit haben, Entscheidungen zu treffen, dann sollten wir die auch treffen und nicht einfach irgendwelche anderen dann machen lassen. Also Wahlrecht ist bei mir eigentlich schon immer Wahlpflicht. Also wenn es was zu wählen gibt, bin ich dabei, weil nicht umsonst, du hast gesagt, leben wir in einer Demokratie und dementsprechend soll und will man ja auch mitentscheiden.
Genau, weil das eben leider nichts Selbstverständliches. Ich habe vor ein paar Wochen einen Bericht von der Tagesschau gelesen, Studie von Amnesty International, die Menschenrechtssituation ist so schlecht wie 1985. Und da gab es noch den Ostblock, die Sowjetunion und ihre Warschauer Paktstaaten. Also ja. Und
man sollte meinen, dass sich seitdem einiges verändert haben müsste
es,
eigentlich.
Ist, ne? Die Leute wollen aber, manche Leute wollen die Uhren zurückdrehen und das muss man natürlich unbedingt verhindern. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen gemein beziehungsweise ein bisschen zynisch. Ich kann nur Leuten raten, die hier in Deutschland leben und keine Demokratie wollen und das hier einfach nicht aushalten, wandert einfach aus.
Die Möglichkeit gibt es.
Ich will jetzt keine Beispiele nennen, weil das dann wieder ein bisschen fies wäre, aber es gibt genug Diktaturen, wo man hin auswandern kann, wenn man nicht wählen will und wenn man keine Demokratie mag. Also, ja.
Zumindest mal eine Schnupperreise für eine gewisse Zeit.
Ja, genau.
Wird bei manchen vielleicht schon helfen.
Ja, das denke ich durchaus. Also.
Ja. Okay, Reise, auch wenn es keine Schnupperreise, sondern echt eine Reise war, von der ich jetzt ein paar Sätze noch erzählen will, in meinem Augenmerk, hat aber nur bedingt was mit der Reise zu tun. Wir waren im Urlaub 2 Wochen und saßen in einem sehr, sehr gemütlichen Familienhotel, tolle Atmosphäre, hat richtig Spaß gemacht, ganz viele Eltern mit ihren Kindern. Und das führt natürlich dann dazu, zwangsläufig, dass man auch mal so andere Eltern und Kinder beobachtet. Ich meine, das werden die anderen mit uns auch gemacht haben. Ja, man guckt dann einfach mal, was treiben die so, wie sind die so drauf, wie auch immer. Und eine Familie konnte ich wirklich diese 2 Wochen, oder sie waren nicht die ganzen 2 Wochen da, ich glaube 7 Tage oder so, oder 8 Tage, ich konnte die nicht mehr aus den Augen lassen. Ich erzähl dir, warum. Also, es war ein Familienhotel, tolle Angebote. Du musst eigentlich, wenn du so der totale Faulpelz willst, der bist, der gar nichts machen will, müsstest du dieses Hotel nicht verlassen. Du kannst zum Frühstück gehen, du kannst zum Mittagessen gehen, du kannst zum Nachmittagskaffee gehen, du kannst zum Abendessen gehen und wieder ins Bett fallen. Also, du müsstest prinzipiell nichts anderes tun, außer den ganzen Tag im Hotel rumhängen. Macht man aber eigentlich in dem Urlaub in dem Sinn nicht. Ich will ja zumindest auch dann mit meinen Kindern was unternehmen, wenn ich schon in so einem Hotel, in so einer Region bin, wo sich's toll urlauben lässt.
Ja.
Und es war eben eine Familie dabei, die haben aber genau das gemacht, was ich jetzt gerade beschrieben habe. Und zwar Frühstück. Und danach saß der Familienpapa in Trainingshose mit seinen Adiletten, weißen Turnschuhen und einem T-Shirt in ungefähr 2 Größen größer, als er eigentlich gebraucht hätte, saß der in der Hotelhalle, die recht gemütlich eingerichtet war, an einem Tischchen, Laptop aufgeklappt und hat stundenlang Big Business gemacht, Kundengespräche geführt, Dinge verkauft. Ja, der hat diese Hotelhalle nicht verlassen. So ging das einige Tage lang und ich fand es immer amüsanter. So, und jetzt kommt aber das, weshalb ich das in diesen Augenmerk bringe. An seinem gefühlten Freizeittag, wo also dann er kein Big Business gemacht hat, war der aber mit seiner Familie trotzdem da und seine Frau, er und seine 2 Kinder hatten jeweils ein Smartphone in der Hand und saßen stundenlang, also die Kinder noch, keine Schulkinder, sondern Jünger, saßen stundenlang dattelnd am Smartphone in dieser Hotelhalle, wo ich mir dann auch wieder gedacht habe, meine Fresse, meine Technikartikel, die ich seit über 10 Jahren schreibe, die gehören dem Mann eigentlich mal in einem Ordner überreicht, dass er mal durchliest, was er mit so einem Verhalten eigentlich auslösen kann.
Ja, ja.
Die Kinder machen nichts anderes, als da am Smartphone rumhängen und können ja noch nicht mal lesen und kriegen da die Spiele vorgeknallt.
Ja.
Und jetzt habe ich erst, und deswegen komme ich auch auf diesen Augenmerk hier, jetzt habe ich erst einen Artikel von der Stiftung Warentest gelesen, die hat einfach mal die aktuelle Top 10 der Smartphone-Spiele getestet. Mhm. Die haben geguckt, ist dieses Zeug denn überhaupt geeignet für die Altersgruppe, die da angegeben wird? Und das Ergebnis, das würde ich jetzt auch wieder nicht überraschen, ist ein krachendes Nein. Ja, da sind Spiele dabei, die als lehrreich und wie auch immer beschrieben sind. Und am Ende geht es natürlich doch mal wieder nur drum, natürlich abzuzocken, irgendwie Geld im Spiel auszugeben, wie auch immer. Dann war ein Spiel dabei, was aus verschiedenen Spielbereichen besteht, wo auf den ersten Blick aber gar nicht erkenntlich ist, dass da am Ende vielleicht 6-Jährige oder 10-Jährige dran sitzen und dann ploppt ein Ego-Shooter auf.
Ja.
Wo du dir dann denkst, oh Gott, also ich kann als Eltern ja überhaupt nicht vorher wissen, was da auf mich zukommt. Und deswegen auch von meiner Seite der Appell als jemand, der sich auch aus familiären Gründen damit beschäftigt. Es funktioniert einfach nicht, gerade Kinder mit so einer Technik allein zu lassen.
Ja.
Das geht einfach nicht. Und dementsprechend einfach denken, bevor machen. Das ist das, was ich mir bei diesem Typ in der Hotelhalle einfach da wieder denken musste.
Es ist aber auch vielleicht auch einfach so, er denkt vielleicht das aus der Perspektive, wenn die Kinder schon im kleinsten Alter am Handy rumdaddeln, dann können sie später, wenn sie quasi auch Business, Big Business da machen, eben da auch schon, uns ist das, geht das dann alles fließend und sie sind da dann schon gewöhnt, dass sie die ganze Zeit an irgendwelchen Bildschirmen hängen. Das ist nur mal so als ironischer Kommentar. Also das ist natürlich schlimm, aber...
Ja, also ich fand es einfach nur Wahnsinn. Aber auch amüsant, aber eine Dame, die neben mir im Urlaub saß, weil sie natürlich mit mir da in Urlaub war, ne, verstehst, die meinte an sich Körperverletzung.
Ja, ja, ist auch so.
Das ist auch wirklich so. Ja. Also, um auch mal wieder so ein bisschen zu zeigen, wir haben mit diesen Smartphones und so eine wahnsinnig tolle Technik, die uns viel bringt, die uns viel bietet, die ich in keinster Weise verteufeln oder wieder weghaben wollen würde. Ja, aber man muss einfach halt gewisse Dinge beachten. Man muss einfach mal nachdenken, bevor man da irgendwas tut oder das unkontrolliert stundenlang seinen immer noch nicht schulpflichtigen Kindern in die Hand drückt. Ganz einfach.
Genau, das ist einfach wichtig. Und selbst schulpflichtigen Kindern muss man natürlich auch aufpassen. Ich meine, wir waren nie in der Position, weil wir haben unser erstes Handy. Ich habe mein erstes Handy mit 19 gekriegt. Das war auch noch kein Smartphone. Ich weiß nicht, wie.
Nein, natürlich.
Du warst Ende der 90er
definitiv
junge.
Nicht.
Ja, also. Von daher, muss immer aufpassen. Man kann durch die Kinder da schon ein bisschen dran heranführen. Das ist auch okay. Auch wenn die da ein bisschen was lernen. Aber in dem Alter die ganze Zeit schon, das ist sehr bedenklich. Aber ich darf ja nichts sagen. Ich habe ja keine Kinder. Ist auch besser so.
Auf jeden Fall, denke ich, haben wir heute wieder einige interessante Sachen besprochen. Wir werden jetzt dann den Fußball die nächste Zeit ein bisschen intensiver vielleicht verfolgen als sonst.
Aber beim nächsten Mal machen wir keinen Fußball. Das jetzt
beim nächsten Mal machen wir keinen Fußball, da brauchen wir auf jeden Fall wieder vielleicht mal was aus dem Film-Kino-Bereich. Schauen wir mal. Also Ideen sind schon da.
Ja.
Uns wird mit Sicherheit was einfallen und ihr müsst auf gar keinen Fall monatelang ohne uns auskommen. Wir kommen auf jeden Fall wieder.
Ja, und wir haben unseren kurzzeitigen Job als Möchtegern Bundestrainer und Fußballanalysten, den legen wir jetzt dann erstmal ad acta und widmen uns wieder Dingen, von denen wir ein bisschen mehr Ahnung haben, nämlich Film und Fernsehen.
Das machen wir auf jeden Fall. In dem Sinne, danke, dass du dabei warst, Marius.
Gerne,
danke
wie immer.
Danke für die interessanten Eindrücke, Gespräche.
Genau.
Und
danke
bis zu
dir
unserer
auch.
Nächsten Folge.
Jo. Bis dann. Tschüss.